Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, also richtig viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen, wenn ich ganz ehrlich bin. Passiert auch nicht viel. So.
Nee, die Olympischen Spiele haben gestartet, aber dank Corona ein bisschen anders als sonst.
Leider ein bisschen anders als sonst, ja, schade eigentlich, ne? Das ist echt doof. Mir tut Japan leid. Und die Japaner sind natürlich sauer, dass die Chinesen, die haben, glaube ich, die Winterspiele oder irgendwas haben die auf jeden Fall. Und da darf wohl wieder Publikum sein. Und das ist natürlich jetzt ausgerechnet China und Japan, ne?
Ja, aber schauen wir auch mal. Ich weiß nicht, ob das so schnell wieder geht.
Also,
kann doch schief laufen.
Warten wir mal ab, ja. Aber egal, wie auch immer. Ist auf jeden Fall schade, das Ganze. Tja. Ja, ich hingegen, ich habe YouTube ist ja ein Dings, ne? Ist ja also ein Quell mannigfaltiger Rabbit Holes. Und ich habe irgendwann aus meinem Algorithmus, irgendwie hat mir mein Algorithmus oder der Algorithmus hat mir irgendwelche Tennisspiele reingespült von früher. So, und ich habe ja früher im Fernsehen, als es noch im Fernsehen lief, es lief ja in den Öffentlich-Rechtlichen auch, habe ich unheimlich viel Tennis geguckt. Ich glaube, wie fast alle damals. So, das war ja so die große Zeit, auch schon bevor Boris Becker und Stefanie Graf so erfolgreich wurden, wie sie dann wurden. Davor waren ja auch schon ganz viele tolle Spiele, die wurden ja auch schon übertragen. Da hat man das schon geguckt, also das schon. Das wurde halt einfach schlicht übertragen und dann war es ja auch okay. Nur jetzt eben nicht mehr. Und das fand ich wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich so erfreut an diesen Spielen, die alle nochmal wieder zu sehen. Das hat man ja auch wieder vergessen. Und freut sich an den damals, also Spielen aus den 70ern, 80ern und 90ern. Das ist total großartig, was die damals schon geleistet haben. Und was für tolle Menschen da gespielt haben. Ganz besonders bei den Frauen. Muss man sagen. Da noch mehr als bei den Herren, weil erstens haben die unterschiedlicher gespielt als die Herren. Da waren verschiedenere Stile sozusagen. Und zweitens waren die auch einfach moderner und ihrer Zeit wesentlich weiter voraus.
Wer war da?
Navratilova. Das war diejenige, die das moderne Tennis erfunden hat. Das war die erste, die so Cross-Training gemacht hat und Ernährung und hier und da und weiß ich nicht was. Und ja, ja. Man hat dann ja auch 59 Grand Slams geholt.
Uiuiui.
Ne, also,
das ist eine Nummer.
Ja. Ich glaube, die hat gespielt also ihren ersten Grand Slam-Titel hat sie, glaube ich, weiß nicht, wann war das? 78 und den letzten 2005 geholt?
Meine Güte.
Irgendwie so.
Das ist nicht eine Sportlerkarriere. Das macht man auch nicht in jeder Sportart.
Mit 50.
Puh.
Ja. Krass, oder? Also im Mixed, aber sie hat immer gesagt, Doppel und Mixed findet sie total gut, weil die werden halt leider gar nicht genug beachtet. Findet sie total wichtig und hat sie auch recht. Also die meisten SpielerInnen hören halt einfach mal mit 30 auf, ne? Da ist Feierabend. Also,
ja, die meisten Sportler hören ja irgendwo zwischen 25 und 30 auf.
Das ist echt, also das ist eine Ausnahme. Ich glaube, Jimmy Connors hat bis 42 gespielt. Das ist auch schon viel. Also, aber die Frau war echt Wahnsinn. Also schon toll. Und super sympathisch und krasse Biografie, kann man sich mal alles durchlesen. Die ist halt geflüchtet aus der Tschechoslowakei damals. Also während ihrer Karriere halt, hat dann quasi um Asyl gebeten in den USA, ist also schlicht einfach nicht zurückgefahren, ne? Musste ihre Eltern und ihre Geschwister zurücklassen, also super krass. War einer der ersten Sportlerinnen damals, Ende der 70er, glaube ich, die gesagt hat, hey, ja, übrigens, ich habe eine Freundin. Wurde dafür erstmal ausgebuht natürlich, auch schön. Also die hat's nicht leicht gehabt. Die hat's echt also tolle Frau, muss man einfach sagen. Überhaupt, also es gab viele, viele tolle Frauen damals. Stefanie Graf war auch super. Da waren schon tolle Sportlerinnen. Hat schon sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Ja, da kannst du halt Stunden verbringen dann.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Das Tennis hat gar nicht mehr so eine Rolle gespielt.
Nee, ich weiß.
Es war alles nur Fußball, 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 Fußball.
Ja, das war ja immer, ne? Also das war stetig. Ja, ja. Ne? Das war ja immer. Danach kam Formel 1 so ein bisschen, ne? Mit Michael
Schumacher. Formel 1, stimmt. Oh ja, Michael Schumacher, das stimmt. Das war ja, das wäre dann so die Sportart gewesen,
ja,
die immer lief.
Die, genau, und die jetzt mittlerweile auch komplett unwichtig geworden ist wieder.
Ja.
Ja. Merkwürdig, naja. Aber es liegt immer daran, wenn die Öffentlich-Rechtlichen das verlieren, dann ist es weg. Habe ich so festgestellt.
Ja, dann vereinzelt es sich, ne? Das machen wahrscheinlich eben nicht die Sportenthusiasten, die dann auch wirklich das Geld dafür bezahlen, sondern die breite Masse, dass abends in der Kneipe sitzen. Das ist dann, das zieht das Publikum.
Ja, genau. Also ist halt ein Unterschied, ob Wimbledon auf der ARD übertragen wird oder, keine Ahnung, auf irgendeinem Spartensender.
Ja.
Das ist einfach ein Unterschied. So hat man damals halt Björn Borg gegen John McEnroe gesehen in den 70ern. Damals noch mit Holzschlägern, auch schön. Ja, so war das damals. Und mit weißen Bällen. Gelbe Bälle gab es damals noch nicht.
Dass das alles noch so relativ jung ist, das ist Wahnsinn. Ich finde, das wirkt immer, als wäre das schon immer so gewesen. Auch wenn man Fußball aus den, muss ich sagen, wenn ich irgendwie Fußball aus den 70er, 80ern, selbst 90er, glaube ich, noch sehe, allein die Trikots, wie die sich verändert haben, es wirkt, als wäre es einfach schon immer so gewesen.
Stimmt. Da hat sich schon eine Menge geändert, auf jeden Fall. Der ganze Sport hat sich verändert, ne? Ja, und das ist eben das Schöne an Olympia, dass da an den Olympischen Spielen, dass da eben wieder diese ganzen Sportarten, die man normalerweise nicht sieht, dass die halt ein bisschen mehr in den Fokus kommen. Problematisch finde ich halt, dass diese ganzen Sportarten, die sowieso schon immer im Fokus sind, jetzt auch bei den Olympischen Spielen sind und dann der Fokus eventuell bei den Olympischen Spielen genau auf die Sportarten gelenkt wird, die sowieso schon immer im Fokus stehen.
Ja, wie Fußball und Handball und
so.
Ja.
Genau. Und eben nicht, weiß ich, keine Ahnung, wie heißt es denn hier alles hier, ne? Diskuswurf, Speerwurf, Bahn, wie heißt es, Radrennen, Dings, wo sie da immer im Kreis fahren.
Ja,
ne?
Das.
Genau. Und dieses alles und so Sachen eben, oder was man sonst wirklich nicht sieht, Rudern, wer sieht denn sonst Rudern?
Ja, genau, Rudern, ne? Turmspringen,
Schwimmen, ja, genau. Fechten. So Sachen halt. Ist doch total toll. Und das finde ich total und viel interessanter und spannender und auch wichtiger, das zu zeigen, als das, was man sowieso schon immer sonst auch sieht. Halt.
Ja. Ringen. Gibt es das noch? Ja, ne?
Ja, na klar. Ja, uralt. Ist ja einer der ursprünglichen olympischen
Ja, der ganz ursprünglichen.
Mhm.
Ja, wirklich.
Ja.
Aus griechischen Zeiten.
Genau. Gibt ja irgendwie griechisch-römisch und Freistil, ne? Mhm. Genau. Wo sie sich die Ohren irgendwie immer so wegmachen, ne?
Ja, sieht schon lustig aus.
Ja, ja da, ich habe aber noch nichts davon gesehen. Ich habe nur die Eröffnungsfeier gesehen, die war relativ okay. Dafür, dass kein Publikum da war, ist immer ein bisschen schwierig, aber die haben irgendwas am so einen Planeten am Himmel gezaubert, irgendwie, so ein, aus Lichtern, also aus so aus Drohnen.
Cool.
Ja, sehr geil. Das war sehr, sehr cool. Also das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ansonsten fehlt das halt das Publikum an allen Ecken und Enden, aber ist halt so. Ja, und gesehen habe ich davon leider noch gar nichts. Das muss ich nochmal nachholen. Ich habe ja jetzt Urlaub, also werde ich das tun.
Ja, das werde ich auch. Alles, was YouTube hergibt.
Nee, man kann ja ARD und ZDF auch im Internet sehen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, das hat man, bei Tennis hat man bei YouTube entdeckt und das waren ja Mörderspiele. Die gingen ja Stunden, ne? Also, die haben sich's da teilweise aber auch gegeben, ey. Du lieber Himmel, was sie sich da über den Platz gescheucht haben gegenseitig. Mann, was für eine Leistung.
Ja, solange dann konzentriert und fit zu sein, da, ja.
Ja.
Ist halt die Weltelite dann, die man sieht.
Ja, klar. Unbedingt. Unbedingt. Und das sieht alles so leicht aus.
Ja.
Und es ist alles so, so schwer. So ein Wahnsinn. Ja. Wirklich.
Mit einem Tennisschläger wäre ich froh, wenn ich überhaupt den Ball treffe, glaube ich.
Ist auch so. Ist wirklich nicht einfach. Das ist gar nicht so einfach. Man stellt sich das viel zu einfach vor. Gar nicht mal so unkomplex alles. Das muss man halt lernen, wie alles im Leben. Was man so mag, was man so gerne machen möchte, muss man es halt lernen. Das ist halt so. Naja, und auf dem Niveau musst du natürlich mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, als Kleinkind anfangen oder so. Wie bei allem, was man dann, ne, was so irgendwie Weltspitze ist oder so.
Ja, zumindest mit dem Sport muss er echt als Kleinkind anfangen und nicht mehr aufhören.
Genau.
Es gibt schon auch ein paar Weltsportler, die eine Menge verschiedene Sportarten gemacht haben. Aber wenn du die Gene hast für einen Leistungssportler und wenn du dann auch durchgängig dran geblieben bist und irgendwann das findest, was du wirklich richtig gut kannst, besser als andere, dann hast du Glück gehabt.
Ja, muss ich halt relativ schnell spezialisieren, ne?
Wahrscheinlich schon. Ich hatte mal, mir fällt leider nicht mal ein, wie das Buch hieß. Es war ein spannendes Buch. Es war eigentlich eher so neurologisch-psychologischer Natur, aber da ging es um Spezialisierung von Menschen. Ach, wenn ich jetzt wüsste, wie es hieß, fällt mir gerade spontan ein. Aber er hatte als Beispiel einmal Tiger Woods, der echt so von Kindheit an gedrillt als Golfer Superspezialist war, immer. Und ich will sagen Michael Phelps, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, ob er es war, aber es war auf jeden Fall ein Schwimmer, der in ganz vielen Sportarten gut war. Und er ist verhältnismäßig spät irgendwie zu
Ah,
den
okay.
20ern hin oder kurz vor der 20, die Sportart dann angefangen hat, mit der er berühmt wurde. Und beides geht, ne, letztendlich. Also Hauptsache ist man der Körper, also die körperliche Entwicklung geht irgendwie weiter, dass man da nichts verpasst.
Okay.
Gerade über die Pubertät hinweg, die ganzen Hormone will man mitnehmen.
Ja. Ja, kann natürlich sein, aber ich glaube, wenn so ein Koordinationssport, also Fußball, Schwimmen, okay, da kommt es ja auch viel auf Kondition an und so Sachen, ne? Das ist ja wichtig, dass man da eben lange laufen kann oder lange stetig fit ist so. Aber wenn dann noch so Sachen wie so Schläge dazukommen, ganz spezielle mit Aufschlag und Rückhand und Vorhand und hier und da und was das alles gibt da, ich glaube, da darf man sich nicht zu spät entscheiden.
Braucht man viel Erfahrung, ne? Ja, klar.
Ja, genau. Also das ist das, was ich bei den meisten so, ich kenne, glaube ich, keine Ausnahme. Die haben alle mit 4 oder 5. Also ich glaube, es gibt so Bilder von Stefanie Graf, da hat sie mit völlig viel zu großem Schläger da als Kind. Ja. Ja, trotzdem phänomenal. Also was die sich damals echt die Bälle um die Ohren gehauen haben, das ist echt irre. Und was diese Frau, die war ja auch dermaßen, also das ist ja, also pff, schon irre. Wie fit und wie. Was die da für Schläge hatte, es ist ja also.
Was ich immer schockierend finde, ist, die Leute dann in Interviews zu sehen, wie viel sich getan hat. Also jetzt gerade bei Frauen ganz besonders, was sie für Fragen gestellt bekommen haben. In den 90ern noch, wo ich so denke, also in den Nuller, ach, ich meine jetzt noch, aber wie krass sich das geändert hat, wie man mit Menschen des öffentlichen Lebens irgendwie umgeht in den
Ja,
Medien.
das stimmt. Das stimmt.
Das tut physisch weh.
Ja.
So ein Interview mit Steffi Graf irgendwo im, weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber fürchterlich. Und MusikerInnen ganz ähnlich.
Ich empfehle Interviews mit Martina Navratilova. Die hat sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die fand ich deswegen immer super. Also, die war
Da
schon
habe
immer
ich
sehr
großen
tough.
Respekt vor. Ja, also gerade auch in der Zeit, ne,
Ja.
wo das ja auch deine Karriere im Grunde beenden kann,
Genau. Ja, aber
wenn du dem falschen Paroli bietest, aber umso
natürlich,
wichtiger.
klar, natürlich. Sie hat ja auch gesagt, sie musste aufpassen, dass sie nicht zu sehr politisch wird am Anfang, weil sie war ja auch geduldet in den USA und sie hatte natürlich Angst, dass sie dann quasi wieder rausgeschmissen wird, so, ne? Das war alles nicht. Also heute darf sie das natürlich, sie ist ja US-amerikanische Staatsbürgerin, ist ja jetzt egal, aber hat sich halt immer offen gegen den Kommunismus ausgesprochen, aber ebenso offen halt gegen die Republikaner. So, und setzt sich natürlich ein für LGBTQT und so, ne? Ohne Ende. Das sind natürlich ganz weit vorne und so Sachen. Die ist also wirklich, und das ist eben, da kann man mal wieder sehen, wie cool Frauen sind und wie unfassbar dumme Jungs mäßig Männer sind. Wenn man hört, wenn John McEnroe, Boris Becker und Ivan Lendl und Mats Wilander miteinander diskutieren und die darauf stolz sind, dass die Leute nicht akzeptiert wurden und dass die, dass man erstmal seinen Platz finden muss und dieses, weiß ich nicht, und dass man erstmal auch nicht nett zu den Leuten ist, sondern die müssen sich erstmal beweisen und also Mist und oh, weiß ich nicht. Finde ich, das. Und dann guckt man bei den Frauen und Navratilova und Chris Evert waren die größten Konkurrenten und die dicksten Freundinnen. So, und was hat Navratilova gemacht, als Stefanie Graf kam? Sie hat gesagt, das wird meine Nachfolgerin, die kriege ich nicht mehr lange geschlagen. Und dann hat sie ihr noch während ihrer aktiven Zeit, naja, sie hat ja Stefanie Graf überlebt quasi, karrieretechnisch, hat sie ihr so ein Glücksbringer-Armband geschenkt. Ja.
Süß, ja.
Das ist sehr, sehr süß, weil sie hat das dann getragen und Stefanie Graf hat irgendwann gesagt, ja, dann habe ich Wimbledon gegen sie gewonnen und ich hätte verstanden, wenn sie es zurück hätte haben wollen. Also, die sind halt ganz anders.
Aber das ist doch eigentlich der Sportsgeist, oder? Den man auch angeblich bei Olympia
Ja, eigentlich
zu
schon.
zeigen hat.
Ich will
Das ist doch
damit
der
nur
ganze
sagen, wie erwachsen Frauen sind, wenn sie miteinander umgehen. Aber das ist für mich ein Zeichen von Erwachsensein. Wie man da miteinander.
emotionale Reife, ja.
Ja, emotionale Reife. Und wie kindisch Männer dann teilweise immer noch sind. Und da müssen die echt lernen. Das müssen die echt mal ablegen. Irgendwie. Das ist ja wirklich Schulhofsgehabe. Wenn man
Eigentlich
auch
wollte ich jetzt
sieht.
gerade Männer in Schutz nehmen, weil natürlich gibt es auch Männer, die das können,
Ja,
gar keine
klar.
Frage.
Klar.
Aber im Sport, es stimmt schon, die Tendenz ist, also jedenfalls in den Medien, definitiv sichtbar. Immer noch.
Ist echt schlimm. Du darfst nicht sensibel sein und so weiter. Das ist immer noch so ein bisschen so ein Ding, ne? Also, es ist immer noch so ein Ding. Also, das ist echt schlimm. Weil wenn man sieht, wie John McEnroe und Jimmy Connors miteinander umgegangen sind, das sind dumme Schuljungen gewesen im Grunde genommen. Das hätte ja nur noch gefehlt, dass sie sich geprügelt hätten. So ungefähr. Also, nee. Und da, wenn man sich die Geschichte der WTA anguckt und der ATP, da ist die WTA auf jeden Fall eine ganze Menge weiter gewesen, schon immer. Und die Protagonistinnen eben. Auch. Viel, viel, viel mehr Frauen auch offen homosexuell. Und es gibt ja keinen Mann, der homosexuell ist im Tennis-Circuit. Keinen einzigen.
Nee, natürlich nicht.
Wissen wir ja alle.
Statistisch gibt es einige, aber gut. Ja.
Aber
Gut,
gut.
das ist eine schwierige Geschichte, ne? Weil homosexuelle Frauen schon, also was heißt schon immer, aber auf jeden Fall wesentlich länger geduldet oder einfach völlig unsichtbar gemacht wurden, im Gegensatz zu homosexuellen Frauen, also Frauen, Entschuldigung, Männern, die verfolgt wurden statt ignoriert. Das war immer gefährlicher gesellschaftlich. Also insofern, das kann ich sogar nachvollziehen, dass das verzögert stattfindet, aber heutzutage sollte das schon viel offener sein. Das ist sowieso im Sport noch schwierig. Was haben wir
Ja,
mittlerweile?
stimmt.
Ein, zwei offen schwule Fußballer?
Ja, aber die sind ja alle mit der Karriere fertig.
Ja, genau, die haben das auch
So.
erst hinterher sich getraut. Und ich meine,
Genau.
ich kann es sogar verstehen, da ist ja dann, da
Ja,
hängt dein
klar.
Leben dran. Das
Stimmt
ist
schon. Ja, stimmt schon. Das ist schon richtig. Das stimmt.
traurig, aber für die einzelnen Personen nachvollziehbar, klar.
Stimmt.
Die Verbände müssten da viel mehr machen. Nicht nur
Absolut.
hier, komm, wir schwingen mal eine Regenbogenfahne, sondern
Genau.
ja, das muss von oben kommen
Ja,
auch.
genau.
Also, damit die Kultur sich ändert. Das gilt ja nicht nur für Sportverbände, sondern auch für alle möglichen anderen Organisationen.
Sehr, sehr offen und modern. Das gefällt mir natürlich sehr gut und sehr erwachsen. Das finde ich gut.
Sehr gut, sehr
Ja,
gut.
klar. Und wenn im männlichen Bereich des Tennisspiels dieses Gehabe ist, dann ist natürlich schwerer, sowieso schon mal schwerer, sich zu outen, alleine schon intern, weil es wahrscheinlich schon so mit so Augenbrauen hochziehen so kotiert wird, schätze ich mal. Dann auch noch gegenüber den Medien oder gegenüber der Öffentlichkeit das zuzugeben, ist wahrscheinlich noch mal schlimmer, weil da hängen vielleicht ganze Karrieren dran, ne?
Ja.
Tja.
Deswegen muss ich heute immer lachen, wenn irgendwer behauptet, also wenn jetzt irgendwelche Schauspieler oder so sich outen als was auch immer, irgendetwas abweichend von der wahrgenommenen
Ja.
möchte gerne Norm, heißt es mittlerweile schon fast, ah oh ja, die, nur Pluspunkte für die Medien oder Aufmerksamkeit oder so. Und ich denke mir, also erstens, was für Bullshit. Es ist immer noch schwierig und mutig und kann immer noch Karrieren beenden, aber auf der anderen Seite umso besser. Also wenn wir ein Klima schaffen können, in dem man Pluspunkte dafür kriegt, sich zu outen, dann ist es genau das, was wir brauchen für den Übergang zu einer Gesellschaft, in der es normal und egal ist, solche Dinge wie zum Beispiel, welches Geschlecht oder welche Art Mensch man irgendwie anziehend findet, weil das keinem wehtut. Es hat einfach keinen was anzugehen eigentlich, als die Person, die es betrifft oder die Person, die diese Person dann anziehend findet. Aber wen sonst interessiert es? Echt, je länger man sich damit beschäftigt, umso irrelevanter wird der Quatsch.
Stimmt.
Aber wir sind noch nicht in der Welt, in der es egal ist und deswegen
Nee.
ist es umso wichtiger, dass immer mehr Leute darüber reden, damit wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen.
Ja, das stimmt.
Das,
Das
ja,
stimmt.
deswegen wünsche ich mir ehrlich gesagt eine Gesellschaft, in der man Pluspunkte dafür kriegt, sich zu outen, weil dann machen es mehr Leute.
Ja, unbedingt. Ja.
Gibt es einen Anreiz dafür und nicht andersrum, nur 1000 Hürden.
Stimmt. Und gerade der Sport ist so wichtig für sowas, ne?
Ja, ich meine, wie viele potenzielle Top-Sportler haben einfach die Karriere nicht gehabt, die sie hätten haben können, aus, keine Ahnung, aus Angst, aus ausgeschlossen werden oder weil sie geblieben sind, wer sie wussten, dass sie sind und dann halt ausgeschlossen wurden. jede Karriere ist, glaube ich, immer auch Netzwerken. Also
klar.
Wie viel Vorsprung muss man haben leistungsmäßig, damit man einfach durchkommt, egal wie man ist und ob Leute einen mögen und fördern wollen. Ich denke, da ist man immer von abhängig. Deswegen, ja, großes, großes, schweres Thema. Sehen wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Juni, im nächsten Pride Month dann wieder, wenn die Firmen und Verbände sich wieder darüber streiten müssen, ob sie ihre Regenbogenflaggen aufhängen oder nicht.
Wahrscheinlich. Wir werden auch nochmal in Katar darüber diskutieren.
Ja. Oh, das wird schwierig, ja.
Ja, das wird auch nochmal schwierig. Ja, umso mehr kann man die Biografie von Martina Navratilova mal empfehlen. Kann man sich bei YouTube auch mal angucken.
Ah, okay. Gibt es da ein Buch, da ist
ja.
Gibt's eine Autobiografie
ja,
oder
gibt's.
Biografie von
ihr? Ja, gibt's. Ich glaube sogar mehrere. Also es ist also wirklich eine krasse Geschichte, die Frau hinter sich hat. Kann man mal machen. Super beeindruckend. Und super fair. Also das ist für mich wirklich immer wieder bewegend auch gewesen, wenn eine Gegnerin einen Punkt gemacht hat, dann hat sie dann entweder gesagt, too good, also nicht, kriege ich nicht, keine Chance, und hat applaudiert. Also so Sachen finde ich ja cool, ne? Also die war einfach, ja, das war schon was Besonderes so. Machen andere SpielerInnen mittlerweile auch, aber das war schon besonders. Schon super.
Ja.
Vorbildhaft.
Das zeigt von, ja, wirklich, zeigt von Reife und Charakterstärke.
Ja, total. Kann man empfehlen. Interviews und Dokumentationen über die Frau kann man immer mal gucken.
Wollen wir
und
mit
über Stefanie Graf
Worten?
Natürlich auch. Ne? Also die ist
ja,
super.
Natürlich.
Also, natürlich auch
die
super.
Ist wahrscheinlich noch wesentlich bekannter
nee.
Unter unserem.
Ja, hier bei uns ja. Ja, hier bei
ja,
uns.
Ja, bei uns
ja,
deswegen.
Ja.
Im deutschsprachigen Raum.
Ja, das ja. Das stimmt. Ja, genau.
Ja.
Lass uns mal, genau.
Wir können mit diesen Worten in die wunderbare Sendung Nummer 404 übergehen. Ich finde es immer noch lustig. Aber irgendwann musste sie ja kommen.
Ja, hilft dir alles nichts. Es kam, wie es kommen musste.
So ist es. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute zwei Alben für euch dabei. Einerseits die Klavierkonzerte 1 und 2 von Johannes Brahms, von Andreas Schiff und dem Orchestra of the Age of Enlightenment. Und unser zweites Album heute ist Take Caution on the Beach von Shakula und Max. Für alle, die uns nicht im UKW hören, gibt es anschließend wieder eine Verkostung, nämlich den letzten Smokehead in unserer Reihe, den High Voltage. Und alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows und der Verkostung findet ihr wie immer im Internet unter feuilletöne.de. Da kann man alles nachhören. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und das war auch das Stichwort, denn wir beginnen tatsächlich jetzt mal mit Andreas Schiff. Wir beginnen mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment und wir beginnen mit Johannes Brahms und zwei Klavierkonzerten, nämlich 1 und 2, er hat auch nur 2 geschrieben, also mit den beiden Klavierkonzerten. Und wir beginnen zunächst einmal ein bisschen zu erzählen, oder ich beginne zu erzählen, wer dieser Andreas Schiff überhaupt ist. Das ist ein in Ungarn geborener österreichisch-britischer klassischer Pianist und Dirigent. Er wurde 2014 für seine Verdienste um die Musik zum Knight Butler ernannt. Und auch politisch äußert er sich gerne und übt öffentliche Kritik an allen möglichen Dingen, zum Beispiel an den politischen Entwicklungen in Ungarn und Österreich. Er hat zum Beispiel mal die Teilnahme an der Schubertiade abgesagt, die in Feldkirch stattfindet jährlich. Das hat er im Jahr 2000 gemacht, weil er die Beteiligung der rechtsgerichteten FPÖ an der österreichischen Regierung abgelehnt hat. Außerdem lehnt er jede Art von Rassismus, Antisemitismus oder Faschismus strikt ab und gibt dieses auch unverblümt und lautstark zu verstehen. Er ist besonders als Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann und eben Brahms Interpret bekannt, als Pianist. Er hat unendlich viele Preise bekommen und gilt als einer der renommiertesten PianistInnen unserer Zeit. Er ist weiterhin bekannt dafür, den entsprechenden Stücken, die er spielt, die seiner Meinung nach entsprechend besten Klaviermodelle zu nutzen. Im Falle dieser Aufnahme, die wir heute besprechen wollen, ist das Modell ein Modell der Firma Blüthner aus dem 19. Jahrhundert aus der Stadt Leipzig. Wir werden da im Laufe der Besprechung dieses Albums dann noch drauf zurückkommen. Nun, das Orchestra of the Age of Enlightenment ist ein britisches Orchester, was auf historischen Instrumenten spielt. Das OAE, wie es auch genannt wird, ist in London ansässig und hat seinen Hauptsitz am King's Place. Es handelt sich um eine Gruppe von Instrumentalisten, die sich für die historische Aufführungspraxis interessieren. Man hat sich 1986 als unabhängiges Orchester gegründet, wie ja so viele andere auch. Es gibt ja ganz viele Orchester, die in den 80er Jahren gegründet wurden, alle so ein bisschen so im Nachgang von Nicolas Anoncourt, die dann eben diese historische Aufführungspraxis dem Ganzen so ein bisschen nachgeeifert haben. Die bekanntesten Menschen sind sicherlich Herwege und Gardiner und natürlich Anoncourt selber, die großen Vertreter dieser Richtung und natürlich noch etliche Leute mehr, die eben ohne Vibrato spielen und all solche Geschichten zum Beispiel und eben auf sogenannten historischen Instrumenten, also auf Instrumenten, die den Instrumenten nachempfunden wurden, die damals so gebaut wurden, wie die damals so gebaut wurden. Der Name ist natürlich ein Verweis auf das späte 18. Jahrhundert, wo eben das Orchester auch meist musikalisch zu Hause ist. Klar, ne? Also Aufklärung. Das OAE hat keinen Chefdirigenten und auch keine Chefdirigentin, sondern wählt je nach Stück und Komponist die DirigentInnen aus. Und da es keinen Musikdirektor gibt bei diesem Orchester, kann das Orchester flexibel mit einigen der weltbesten DirigentInnen und SolistInnen in einem breiten Musikspektrum zusammenarbeiten. Und auch das Orchester selber hat keinen musikalischen Leiter oder keine Leiterin, sondern es gibt eine Gruppe, die vom Orchester gewählt wird und diese vier in diesem Fall MusikerInnen teilen sich die Leitung immer auf, indem sie sich immer abwechseln. Also ganz modern und ganz demokratisch wird das alles geführt. Johannes Brahms ist der Komponist dieses Ganzen. Also das ist derjenige, der das geschrieben hat, was hier interpretiert wird von eben dem Orchestra of the Age of Enlightenment und Andreas Schiff. Und dieser Johannes Brahms, der lebte nun von 1883 bis 1897. Er war Komponist, Pianist und Dirigent. Er kommt aus Hamburg, ist in eine lutherische Familie geboren worden, verbrachte einen Großteil seines Berufslebens in anderen Städten als in Hamburg, nämlich vornehmlich in Deutschland und Österreich. Er wird manchmal mit Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven als einer der sogenannten 3 Bs der Musik bezeichnet. Diese Einordnung stammt ursprünglich vom Dirigenten Hans von Bülow aus dem 19. Jahrhundert. Brahms hat eigentlich fast alles außer Oper komponiert. Er hat Kammermusik geschrieben, für Orchester geschrieben, für Klavier, für Orgel, für Gesang und natürlich auch für Chor. Da ist er ja ganz bekannt für. Er hat als virtuoser Pianist viele seiner Werke selber uraufgeführt. Er hat mit den führenden Interpreten seiner Zeit zusammengearbeitet, darunter natürlich vor allem die Pianistin Clara Schumann und der Geiger Josef Joachim. Das sind die beiden besten Freunde auch von Johannes Brahms gewesen. Viele seiner Werke sind zu festen Bestandteil des Konzertrepertoires geworden. Da erzähle ich euch auch nichts Neues. Die Leute, die sich ein bisschen mit Klassik beschäftigen, wissen das natürlich auch. Brahms wurde sowohl von seinen Zeitgenossen als auch von späteren Menschen als Traditionalist und Erneuerer angesehen, je nachdem, wie man da gerade so veranlagt war und welcher Strömung man gerade angehörte, der Strömung der sogenannten neuen Musik, die damals so ein bisschen, ja, die Liszts und die Wagners dieser Welt, die so ein bisschen alles erneuern wollten und gesagt haben, dass die absolute Musik, die sogenannte, nämlich die Musik, die kein Programm hatte, also der kein Programm innewohnt, also keine Geschichte hat sozusagen, nichts in was eben wie die Musik beschreibt, was schon im Vorfeld klar ist, die wäre out, würde man heute sagen, und man müsse jetzt eigentlich nur noch Musik machen, die ein Programm hat. Das war eben das, was die wollten, und die Oper wäre so die Zukunft. So. Nun, seine Musik ist in den Strukturen und Kompositionstechniken der klassischen Meister verwurzelt, während einige seiner Zeitgenossen seine Musik wiederum als zu akademisch empfanden, wurde sein Beitrag und sein handwerkliches Können von nachfolgenden KünstlerInnen wie zum Beispiel Arnold Schönberg oder Edward Elgar bewundert. Und Schönberg, wir erinnern uns, hat ja auch Brahms als Modernist bezeichnet, als Erneuerer, nicht? Der sorgfältige und hochkonstruierte Charakter von Brahms Werken war Ausgangspunkt und Inspiration vieler Generationen von KomponistInnen und ist es natürlich auch bis heute. Eingebettet in diese schon erwähnten Strukturen von Brahms sind eben romantische, klassische, barocke und kirchenmusikalische Motive, die er in seinen Symphonien und orchestralen Werken ganz besonders immer wieder zum Vorschein kommen lässt. So, jetzt noch ganz kurz zum Klavierkonzert Nummer 1, Opus 15 in D-Moll. Das ist das eine Konzert, über das wir heute reden wollen. Nun, dieses Konzert ist von 1858. Da hat Brahms dieses Werk vollendet. Das ist natürlich für Klavier und Orchester. Und er hat dann diese Uraufführung unter der Leitung von Josef Joachim und sich selber sozusagen am Klavier am Königlichen Hoftheater in Hannover stattfinden lassen, also ein Jahr später, das Ganze 1859. Das Ganze besteht aus drei Sätzen. Der erste Satz ist ein Maestro in D-Moll, der zweite ein Adagio in D-Dur und der dritte ist ein Rondo und Allegro non troppo in D-Moll und D-Dur. Die Instrumentierung besteht aus zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten, Pauken und Streicher. Nun, dieses Konzert wurde von Menschen sehr zurückhaltend aufgenommen, sehr zum Unmut von Johannes Brahms, wir kommen da noch drauf. Das Ganze dauert in etwa 45 Minuten, so je nachdem, je nach Dirigent und Orchester, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber so im Schnitt kommt das schon hin. Wir sprechen also erstmal über das erste jetzt, wenn wir mal langsam anfangen.
Genau, wobei ich sagen muss, alles, was mir auffiel, gilt eigentlich für beide Klavierkonzerte, denn diese Aufnahme, dieser überhaupt die Zusammenkunft dieses Orchesters mit diesem Mann, Abraschew, ist ein wahnsinnig toller Versuch. Mir gefällt es sowieso, dass wir in der klassischen Musik langsam wieder zurückfinden zu nicht nur zu historischen Interpretationen, aber auch zu ein bisschen weniger schweren und überbordenden Interpretationen. Bei manchen Komponisten mag das angebracht sein. Mein Gefühl ist, die letzten Jahrzehnte haben ein bisschen damit aufgeräumt, was die Jahrzehnte davor ein bisschen kaputt gemacht haben. hier ist es nichts anderes. Bei ein Brahms so transparent und feinfühlig zu spielen, das hat mir richtig gut getan, irgendwie in der Seele. Das sind zwei so tolle Klavierkonzerte und dazu noch mal eine große Bewunderung für Herrn Schiff, der anscheinend gleichzeitig Klavier gespielt hat und dirigiert. So ist es. Wie zur Hölle macht man das? Also das verstehe ich schon gar nicht. Es wurde ein bisschen klarer, als ich las, dass das Orchestra of the Age of Enlightenment häufig ohne Dirigent spielt, was mir auch wieder nicht ganz klar wird, wie man das hinbekommt, aber noch mehr Respekt für alle Beteiligten, dass das trotzdem so auf den Punkt sein kann, so ausdrucksstark sein kann. Wahnsinn. Ja, also insgesamt diese sehr, was habe ich schon gesagt, transparente, feinfühlige Interpretation hat mir sehr gut gefallen. Sie klang sehr viel, wobei ich da absolut kein Experte bin, aber sie klang so viel historisch ehrlicher irgendwie für die Zeit. Und wenn man dann so etwas liest, wie zum Beispiel, dass das verwendete Klavier aus dem Jahr 1859 und von der Firma Blüthner, die anscheinend Brahms auch sehr gerne gewählt hat, stammt, dann kriegt man den Eindruck, so hat das auch wirklich geklungen vor 150 Jahren. So muss das geklungen haben oder so ähnlich. Und das passt zusammen. Irgendwas an dieser Aufnahme hat geschrien, so bin ich gedacht. Und ich bin wirklich kein Musikwissenschaftler, aber da passt alles zusammen. Es hat mir sehr gut gefallen und ich habe jeden Ton genossen. Kann ich wirklich nur empfehlen, mal sowas zum Kontrast zu hören zu all der, keine Ahnung, dicken Filmmusik, Orchesterschlachten, die man sonst weiterhin oft hört. Einfach schön, wirklich schön. Man hört jeden Ton, alles ist wichtig. Die Akzente sind an der richtigen Stelle. Und mir geht das Herz auf. Ich war sehr, sehr, sehr froh, dieses Album kennenlernen zu dürfen.
Ja, das mit dem Dirigieren und dem gleichzeitig Spielen, das haben Bernstein und Karajan auch gerne gemacht. Also Karajan hat es bei den Vier Jahreszeiten zum Beispiel gemacht. Er saß am Cembalo. Da gibt es, die Älteren erinnern sich, sowas lief ja damals in der Primetime. Da wurden die Vier Jahreszeiten ja live übertragen und mit Anne-Sophie Mutter an der Geige, damals sehr jung noch. Und Bernstein hat es auch gemacht, ne? Also wenn Mozart-Konzerte oder so, Klavierkonzerte. Also kann man schon machen, aber es ist schon sehr außergewöhnlich, ja. Und gerade so ein sehr, sehr schweres orchestrales Werk, wie das bei Brahms ja nun mal der Fall ist, das ist schon toll. Nun, wenn wir uns mal dieses Stück angucken, dann, und wir fangen an, uns ein bisschen mit dem Stück zu beschäftigen und wie es losgeht. Es geht ja sehr, 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 sehr schnell in die Vollen. Also Brahms macht ja erstmal klar, was geht. Das ist keine fiese Matenten, das geht direkt los, das geht in die Vollen. Man merkt sofort, dass es sich nicht um ein weiteres langweiliges Klavierkonzert handelt, in dem PianistInnen zeigen, was sie so können, sondern das ist ja eigentlich ein symphonisches Werk. Und es erhebt auch den Anspruch, eines zu sein, von Anfang an. Brahms hat hier im Grunde seine erste Symphonie ausprobiert, wenn man so will. Und das hört man dann auch. Er wollte sehen, ob er mit seinen 25 Jahren ein derartiges Werk könne, ob er das kann, ob er sich das zutrauen könne. Und Brahms war ja sehr selbstkritisch und er wäre ja der Erste gewesen, der das Stück in Schutt und Asche gelegt hätte, entspräche es nicht seinen Ansprüchen, nicht? Also der hat ja so viele Sachen verbrannt von Sachen, die er komponiert hat, die wir ja nie hören werden, die wir gar nicht kennen, weil er eben so selbstkritisch war. Es ist also weniger ein Konzert für das Soloinstrument allein, sondern es ist eigentlich ein Konzert für Orchester und Klavier oder Klavier und Orchester, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie es Brahms eben so mag und wie es für Brahms auch gerne mal so üblich ist, ist das natürlich erstmal brockig. Das ist halt kein Mozart, der um die Ecke kommt und sagt, ach, guck mal, ich habe hier eine schöne Melodie, die stelle ich euch mal anheim und nun hört mal schön. Das funktioniert bei Brahms natürlich so nicht so einfach. Da kann man schon verstehen, dass die Menschen damals nicht sofort angebissen haben und dass sie da erstmal ein bisschen zurückhaltend waren. Brahms hat es mit dieser Musik schon sehr ernst gemeint. Er hatte überhaupt Musik sehr ernst gemeint. Also Spaß und Ironie, wie zum Beispiel bei Haydn, Mendelssohn oder vielleicht sogar bei Mozart, findet man bei Brahms nicht so. Musik war ihm sehr ernst. Der war als Mensch durchaus drollig. Und er war auch zu Späßen aufgelegt und ja gut, wenn man nicht gerade unangemeldet sein Haus, seine Wohnung betreten wollte oder so, sowas mochte er nun gar nicht, aber da war er sehr typisch norddeutsch, also das wollte er nun nicht haben, aber ansonsten war der wirklich ein sehr drolliger Mensch, aber wenn es um die Musik geht, dann war er halt neben der Tatsache, dass er natürlich eine typische norddeutsche Krabbe war, wie sie im Buche steht, dann war er sehr ernst, bei Musik hörte der Spaß bei ihm auf. Und so ist es natürlich auch mit den Emotionen in der Musik. Da war er auch sehr typisch norddeutsche Krabbe. Die muss man schon ein bisschen suchen. Also typischer Brahms geht eigentlich nicht als dieses Stück. Es lag ihm etwas an dieser Musik. Und zwar so viel, dass man damit keinen Spaß macht und keinen Schabernack treibt. Also dahingehend sozusagen genau das Gegenteil von Erik Satie, wenn man so will. Nicht? Also machte er sich an dieses Stück mit allem, was er da eben so hatte. Und ja, einfach wollte er dann auch irgendwie nicht, obwohl er das ja auch konnte. Brahms konnte ja durchaus auch etwas einfacher komponieren, wenn er wollte. Er hat ja auch Lieder und Chöre geschrieben und da sind zum Teil gar nicht mal so schwere Sachen dabei. Aber die Profis sollen gefälligst was tun für ihr Geld, so hört es sich zumindest an, dachte er sich. Und deswegen, dieses Konzert ist sehr viel mächtiger als das zweite Konzert, was ja auch erst 20 Jahre später erschienen ist. Und trotzdem sind hier doch sehr viele, viele schöne Klavierstellen drin, die an Komplexität nichts zu wünschen übrig lassen. Und eines wird bei Brahms nie gemacht, und das finde ich wieder sehr schön, es wird nie pathetisch. Und so ist das auch bei diesem Stück hier. Groß ja, hin und wieder auch durchaus gewaltig. Also nicht überbordend romantisch, aber durchaus dick. Schwer, ja. Ernst, ja. Pathetisch, nein. Das dann nun nicht. Und wie immer bei Brahms werden natürlich auch hier schon schön die typischen Brahms-Schichten übereinander geklöppelt, wie wir das von Brahms auch schon von den Symphonien kennen. Ne, schön, die alles schön übereinander geschichtet, so dass es schön komplex ist fürs Orchester auch zu spielen, damit es auch Spaß macht sozusagen. Das findet man hier auch wieder. Und wenn man dann in den zweiten Satz reingeht, der dann so klar und durchscheinend gespielt wird und dass es eine Freude ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es nicht so dick gespielt ist, dass es entschlackt ist. Das hat mir natürlich auch sehr gefallen, wie sie das spielen. Hier wird es ja doch sehr elaboriert und nicht mehr so laut. Brahms hat ja oft sehr klassizistisch komponiert, also mit den schon erwähnten starken Einflüssen aus Barock, Klassik, Kirchenmusik und sogar aus der Renaissance. Und hier wird mal wieder die große Kunst des Komponierens vorgeführt. Hier dürfen dann auch mal die PianistInnen so richtig zeigen, was sie können. Sehr lyrisch geht es bisweilen im zweiten Satz zu. Und der dritte ist dann wieder ein bisschen flotter. Klavier und Orchester finden hier dann wieder auf wundersame Weise zusammen. Das ist schon sehr gut. Und auch hier geht es wieder um Schichten. Da werden dann noch ein paar Schichten mehr übereinander geklöppelt. Das wird wieder ein bisschen klassizistisch. Brahms zeigt hier wieder, was für ein außergewöhnlicher Komponist er für seine Zeit war. Er hat ja die Romantik in seinen Stücken klassifiziert, wenn man so will. Also quasi an die Leine genommen. So ein bisschen. Also er war ja zur Zeit der Romantik eigentlich ein Klassiker. Er war ja eigentlich Klassizist, wenn man so will. Zumindest zum Teil. Die Rhythmen, die hier wieder genutzt werden, das war ja auch so ein Unique Feature von Brahms, die haben mir auch wieder sehr gefallen. Die sind hier sehr stark zum Tragen gekommen. Zum Schluss gibt es dann auch wieder ein bisschen Barock. Auch das ist bei Brahms immer ein Teil des Ganzen, diese kontrapunktische Kompositionsweise. Der Schluss an sich dieses ersten Klavierkonzertes, finde ich, ist fantastisch. Und er hat eben auch wie kein anderer komponiert. Und wenn man sich alleine den Schluss dieses Klavierkonzertes Nummer 1 anhört, das hat eigentlich gar nichts mit Romantik zu tun. Das hat mir sehr gefallen. Also wir können zusammenfassen, dass uns das erste Klavierkonzert schon mal sehr gefallen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei dir.
Ja, auf jeden Fall.
Dann wollen wir uns mal um das zweite Klavierkonzert kümmern. Nun, dieses zweite Klavierkonzert in B-Dur, Opus 83, ist 22 Jahre später erschienen, also nach seinem ersten Klavierkonzert. Er hat also 1878 mit der Arbeit an diesem Stück angefangen und hat es dann 1881 vollendet. Er hat also 3 Jahre gebraucht, um dieses Konzert zu vollenden, was zeigt, wie selbstkritisch er war. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Dinge er da wieder geschrieben hat und verworfen hat. Dieses Konzert ist seinem Lehrer Eduard Marxen aus Hamburg gewidmet. Man muss dazu sagen, das war der Lehrer, den er in Hamburg gehabt hat. Man muss ja dazu sagen, Brahms kommt ja aus sehr, sehr, sehr armen Verhältnissen. Also er ist ja aufgewachsen im Gängeviertel, hat er seine Jugend verbracht. Er musste sehr früh, heute würde man sagen, in Kneipen spielen, um der Familie das Geld spielen sozusagen. Und dieser Eduard Marxen hat ihm nicht nur das Klavier spielen beigebracht, sondern überhaupt auch diese ganzen Harmoniegeschichten, worauf er dann später aufbauen konnte. Nun, dieses Klavierkonzert besteht aus einem Allegro non troppo, einem Allegro appassionato und einem Andante und einem Allegro grazioso. Die Uraufführung dieses Konzerts fand im November 1881 in Budapest mit Brahms als Solist und den Budapester Philharmonikern statt und war im Gegensatz zum ersten Klavierkonzert ein sofortiger Erfolg. Also dieses Stück fanden die Leute dann sehr viel, ja, eingängiger offensichtlich, sehr viel umarmender. Also das fanden die sehr viel schneller, sehr viel besser. Vielleicht auch, weil Brahms da schon bekannter war, man weiß es nicht. Jedenfalls hat er dieses Stück in vielen Städten in ganz Europa aufgeführt, hat quasi eine Tournee gemacht. Dieses Konzert ist etwa 50 Minuten lang, also ein ganz klein bisschen länger als das erste, hat ja auch einen Satz mehr. Frau Eichler, was ist beim zweiten Konzert zu erwähnen?
Zu erwähnen? Also du sagst ja schon, dass das Publikum dem Ganzen etwas damals bei der Uraufführung mehr zugewandt war. Und wenn ich dafür eine Erklärung suchen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass es ein bisschen mehr im Dialog zwischen Klavier und Orchester stattfindet, war mein Eindruck. Es ist mehr ein Miteinander, das erste Klavierkonzert ist kein Gegeneinander, aber ich hatte das Gefühl, dass sie sich mehr die Bälle zuspielen. Vielleicht ist das etwas, was man auch als Gelegenheitshörer ein wenig zugänglicher findet. Mag sein, keine Ahnung. Da haben bestimmt schon Leute viele Bücher drüber geschrieben. Und es war für mich ein wenig, hat ein bisschen mehr Charakter. Es gab mehr Melodien, die mir im Kopf geblieben sind. Es gab mehr Melodien, die sich auch ein bisschen in den Vordergrund gestellt haben im Vergleich zum ersten Klavierkonzert. Das, aber ansonsten gelten alle Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe, auch für das zweite Klavierkonzert. Diese Aufnahme hat wirklich viel Spaß gemacht, so zu hören.
Ja, wir haben es ja beim zweiten Klavierkonzert mit 4 Sätzen zu tun. das ist ja auch doch eine Ecke anders als das erste Klavierkonzert. Nicht mehr so wollend, finde ich, auch nicht mehr so beweisen wollend. Man war ja nun auch 20 Jahre älter, also man war ja fast 50. Und ich finde, das hört man auch. Es hört sich alles viel selbstverständlicher an. Nicht weniger spannend, das nicht. Der erste Satz ist trotzdem erstmal wieder typisch Brahms. Wie schon im ersten Klavierkonzert handelt es sich ja auch hier um ein Klavier, um ein Konzert für Klavier und Orchester. Das finde ich ganz wichtig und bemerkenswert in diesem Zusammenhang, dass es nicht einfach ein Solistenstück ist, so oder ein Solistinnenstück. Auch hier nimmt also das Orchester einen ungewöhnlich großen Teil des Ganzen ein, was mir unheimlich gut gefällt an diesen Klavierkonzerten. Aber dieser Satz ist zum Teil wesentlich mehr Melodie und fast schon zum Teil kammermusikalisch. Viel, also nicht so brachial wie der erste Satz des ersten Klavierkonzertes. Auch hier hört man wieder die Einflüsse der Klassik, also der Periode der Klassik, der Zeit, also um Beethoven und Co. Und auch hier wird die Romantik also wieder ein bisschen an die musikalische Leine genommen, wenn man so will. Es ist auch ein wenig perlender, ein wenig verspielter als noch im ersten Klavierkonzert. Der zweite Satz ist dann lyrischer als der erste und dann kommen wieder diese typischen kirchenchoralartigen Passagen, die er ja so gerne mochte. Dann ist da auch ein bisschen Schütz zu hören und die Renaissance ist zugegen. Schütz mochte er ja sehr gerne, auch das hört man in seinen Symphonien ganz doll. Aber insgesamt ist das alles sehr modern, so hört es sich zumindest für mich an. Also viel moderner, als man erstmal denkt. Moderner auch als das erste, vielleicht durch das ganze Alte, was hier untergebracht wurde. Und zwar meisterhaft, wenn man das mal so sagen darf. Technisch war Brahms einer der besten KomponistInnen ever. Kaum einer hat so strukturiert komponiert und so sehr nach den Regeln der Kunst wie er. Und Kunst ist hier wörtlich zu nehmen. Denn das muss man natürlich auch erstmal alles zusammenbekommen, diesen ganzen Kladderadatsch, wenn man so möchte. Wie das alles wieder hier zu einem Ganzen wird, das ist schon phänomenal, finde ich. Und das ist nicht nur, weil Brahms das so wunderbar komponiert hat, das ist auch, weil das so schön gespielt wurde und so nachvollziehbar gespielt wurde. So dem Brahms entgegenkommend auch gespielt wurde. Die SolistInnen dürfen, wie schon im ersten Satz, auch ein bisschen zeigen, was sie können. Das ist ja beim Klavierkonzert auch nicht ganz verkehrt. So ein bisschen muss man sie ja dann doch in den Vordergrund stellen, damit sie sich nicht langweilen, so nach dem Motto. Damit sie nicht nur rumsitzen. Obwohl es auch tatsächlich Symphonien mit Klavier gibt, wo das Klavier tatsächlich nur ein Teil des Orchesters ist, finde ich übrigens auch ganz interessant. Und warum auch nicht? Nun, der dritte Satz fängt wieder sehr kammermusikalisch an, fast schon wie ein Streichquartett. Hier darf dann das Klavier glänzen, indem es wunderschöne lyrische Passagen spielen darf. Und dann passiert etwas extrem Großartiges. Die Melodie wird vom Klavier an Cello und Klarinette des Orchesters abgegeben. Die spielen jetzt die Melodie und das Klavier ergänzt. Und das ist für ein Klavierkonzert eigentlich grandios. Das ist schon schön. Und schön ist es sowieso auch. Das ist nämlich herzzerreißend schön, finde ich. Also der Mann konnte schon komponieren, das muss man schon ehrlich sagen. Das ist ein wunderschöner Satz.
Ja.
Der letzte Satz dieses Klavierkonzertes fängt außergewöhnlich fröhlich für Brahms an, also geradezu euphorisch für seine Verhältnisse, bevor es dann ins Finale geht. Wenig später erinnert der Satz dann ein bisschen an die ungarischen Tänze von Brahms, finde ich, so der letzte Satz des zweiten Klavierkonzertes. Und auch hier findet man wieder dieses Moderne, was Brahms auszeichnet. Man muss sich mal das Orchester wegdenken und sich das alles auf anderen Instrumenten oder mit anderen Instrumenten vorstellen, dann ist das total spannend. Also dieser Harmoniewechsel, dieses Kleinteilige, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann wieder in das große Ganze reinfindend, das hat mich sehr beeindruckt. So, man hat das Klavierkonzert so auch noch nicht hören können auf diese Art, so wie hier. Das ist natürlich schön, man entdeckt das quasi nochmal neu. So wahnsinnig viel moderner war das Ganze als so viele KomponistInnen des 20. Jahrhunderts. Und das hört man dann hier bei dieser Aufnahme ganz besonders. Ja, und für einen Finalsatz ist dieser Satz natürlich geradezu zurückhaltend und fragil, wenn man sich mal da im Gegensatz das erste Klavierkonzert dazu anhört. Und mit welch selbstverständlicher Ruhe dann dieses Ganze zu Ende geht. Das ist schon, da hört man schon, dass Brahms niemandem mehr irgendwas beweisen muss, sondern dass alles total selbstverständlich ist und auch selbstbewusster, muss man schon ehrlich sagen. Nun, was fällt auf bei diesem Ganzen, bei dieser ganzen Aufnahme? Also zunächst einmal hast du ja auch schon gesagt, der transparente Klang des Orchesters. Das liegt natürlich daran, dass die nicht so viele sind, zum einen die InstrumentalistInnen und zum anderen daran, dass weniger Vibrato gespielt wird, wenn überhaupt. Brahms selber hat übrigens mal mit Vibrato mal ohne spielen lassen, das hat er vom Orchester abhängig machen lassen, der war da ganz offen, dem war das eigentlich egal. Und dass das alles dann auf historischen Instrumenten gespielt wird, ist natürlich auch schön und trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, dass man dieses Stück so hören kann, wie wir es jetzt hier gehört haben. Natürlich wird das Ganze auch in antiphonischer Aufstellung gespielt, also in sogenannter europäischer respektive deutscher Aufstellung. Das heißt also, erste und zweite Violinen sitzen sich gegenüber und nicht nebeneinander. Auch das ist ja sehr wichtig bei so Leuten wie Brahms oder auch Mozart oder Beethoven, weil man sonst eine ganze Menge verpasst. An Effekten, nicht? Ist ja klar. So. Und das sind eben so Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass man dieses Klavierkonzert, so wie es jetzt hier gespielt wird, so gerne hört. Dieses Piano, was aus dieser Zeit stammt, in der Brahms selber noch spielte und lebte, das ist natürlich grandios und großartig. Ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, das zu spielen. Und ich sage auch nicht, dass man es genauso aufführen muss wie hier. Aber es ist eine Art, wie man es machen kann und wie man dieses Stück auf eine neue Art den Menschen näher bringen kann. Und das finde ich schon ziemlich gut und ziemlich klasse gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt dieses Klavier wahnsinnig gut. Andreas Schiff hat wohl gesagt, dass dieses Klavier im Gegensatz zu den modernen Pianos, den modernen Flügeln, da sind ja die Bassseiten diagonal über den Korpus des Flügels rüber gespannt. Das macht die natürlich länger und damit auch gewaltiger. Und kräftiger. Und lauter und so weiter. Das ist hier nicht so. Hier läuft alles parallel. Und das führt dazu, dass der Bass zwar nicht so laut ist und so mächtig, aber dass man wohl, wie Andreas Schiff sagt, das Ganze dynamischer spielen kann. Also leiser und dass man mehr Nuancen spielen kann und dass man zwischen diesen dynamischen Abstufungen besser das herausspielen kann. So, das glaube ich ihm sofort, weil das ist natürlich hier unfassbar gut gelungen. Das ist einer der Dinge, die ich an dieser Aufnahme mag. Also er kann diffiziler spielen. Ja, das ist schön. Und auch detailreicher, weil eben diese Bassseiten nicht so überproportional präsent sind. Und das macht schon Sinn. Das kann ich schon nachvollziehen. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also man könnte auch sagen, wenn man ein bisschen böse ist, dass diese mächtigen Bassseiten den Rest in Ruhe lassen und nicht zu matschen. Wenn man so will. Das ist natürlich übertrieben, ist klar. Aber nicht, um mal so ein kleines Bild zu nutzen. Nun, das Ganze ist also sehr klug ausgewählt. Dieser Flügel ist sehr, sehr klug ausgewählt. Und ich finde, der klingt fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn Brahms was nicht wollte, und das gilt sowohl fürs Orchester als auch für alles andere, dann ist es Matsch. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Der hat so viele Details komponiert, da muss man sowieso schon ziemlich doll aufpassen, dass man da alles mitbekommt. Und wenn ich dann noch irgendwelche Orchester höre, die das alles zumatschen und so eine Art Wischiwaschi draus machen, das kann ich bei Brahms dann wirklich nicht haben. Das geht nicht. Und da ist es mir auch egal, ob nur mit oder ohne Vibrato und ob nur mit modernen oder was weiß ich was für einem Orchester, ob historisch informiert und oder auch nicht. Dieses Wischiwaschi-Wuschi, also das kommt mir bei Brahms nicht ins Haus. Also diesen Mischklang oder wie man das auch immer nennt, das will ich nicht haben. Dieses, wenn man dann nicht mehr alles hört, das ist nichts für mich. Das mag ich nicht. Nun, insofern muss man für mich, wenn ich jetzt für mich sprechen darf und für jemand anders kann ich ja nicht sprechen, ich finde das halt ziemlich schön, dass diese historischen Instrumente plus dieses Klavier so miteinander harmonieren und das sich so, wie es sich anhört, für mich jedenfalls sehr, sehr schön anhört. Ich mag das. Und ich kann nur sagen, Leute, holt eure teuersten Kopfhörer raus, die ihr habt. Entstaubt eure HiFi-Anlagen. Was hier musiziert wird, das kann nicht mit billigen Zeugs gehört werden. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Also da würde man den MusikerInnen und Brahms nicht gerecht werden. Davon würde ich also dringend abraten, um es mal mit Lauterbach zu sagen. Also das geht nicht. So können Klavierkonzerte klingen. So und nicht anders könnte man fast sagen, wenn man, wie heißt er nochmal, wenn man Günter Wand zitieren möchte. Nicht? Also endlich mal wird Brahms nicht aufgeblasen. Das ist ja ein Schicksal, was er mit vielen seiner, vor allem deutschen Komponisten, KollegInnen teilt. Endlich mal hört man Brahms und nicht irgendein Orchester, was annähernd aus 100 Menschen besteht, obwohl das auch gut sein kann. Keine Frage. Aber meistens ist es eben nicht gut. Es gibt eine Aufnahme der Leipziger, die auch sehr, sehr groß sind, mit Chaili. Das ist auch sehr gut, die Symphonien. Das ist auch sehr gut. Das funktioniert. Aber die meisten, oder nicht die meisten vielleicht, aber viele Orchester matschen das dann alles zu und blähen das auf. Und es ist ein Elend, wirklich, es ist ein Drama. Und es gibt in dieser Richtung ja schon das ein oder andere in Richtung Schubert, was auch so in diese Richtung geht, wie wir das jetzt bei Brahms gehört haben. Das finde ich eine sehr erfreuliche Entwicklung, die in den letzten Jahren ja auch schon so stattfindet. Und ich bin immer sehr müde, wenn man aus Beethoven, Schubert, Schumann oder eben in diesem Fall Brahms sowas Ähnliches wie Wagner oder Bruckner machen möchte. Das endet dann immer in einem mittelschweren Fiasko. Nicht? Weil je größer man sie mit Hilfe eines Orchesters macht, desto kleiner werden sie. Und je kleiner man sie lässt, desto größer werden sie. Das ist meine Meinung. Oder desto größer bleiben sie, kann man auch sagen. Damit erhebe ich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, das ist aber meine Überzeugung. Und hier wurde ja nun mal nichts größer oder kleiner gemacht, hier wurde Brahms gespielt, jedenfalls nach meinem Empfinden. Und das hat mir natürlich gefallen. Für mich ist das, ich habe noch nie nach meinem Empfinden etwas Besseres gehört. Also eine bessere Interpretation dieser Klavierkonzerte von Brahms. Ich bin damit glücklich. Ich kann damit den Rest meines Lebens zurechtkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das ganz klar eine Referenzaufnahme. Und das kann ich auch schon sagen. Dieses Album wird mit an 100%ig grenzender Sicherheit auf der Shortlist der Alben des Jahres stehen. Also so viel kann ich sagen. Also das wird ganz oben mitspielen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass in diesem Jahr ziemlich viele tolle Sachen rauskommen. Wirklich, also ich glaube, wir haben sehr viel Glück, dass wir in dieser Zeit diese Sendung aufnehmen dürfen, in denen so viele tolle Sachen erscheinen. So auch diese CD. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch bewerten nach so viel Gerede. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Und ich habe ja fast schon verraten, wie ich das bewerte.
Also ich war von vorne bis hinten begeistert von dieser Aufnahme. Ich habe Brahms ganz neu lieben gelernt und also mal wieder und kann dem Ganzen deswegen nur ein Rent verleihen.
Ja, dem muss ich mich natürlich unumwunden abschließen nach der Lobeshymne, die ich hier gerade so in die Welt posaunt habe, und deswegen bekommt selbstverständlich auch von mir diese Aufnahme ein Rent. Also, und zwar ein super schnelles Rent. Wir haben gehört, dass die Klavierkonzerte 1 und 2 von Johannes Brahms, und wir haben gehört Andreas Schiff und das Orchestra of the Age of Enlightenment, und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zu etwas völlig anderem. Unser zweites Album in dieser Sendung stammt von Shakula und Max und es heißt Take Caution on the Beach. So, wer sind jetzt diese Menschen? Shakula heißt bürgerlich Brian Wharton. Er ist aber auch als Thigamashiji und Sherlock Homeboy, manchmal sogar als Dirty Gilligan unterwegs. Hier allerdings, wie gesagt, als Shakula. Er ist ein Rapper aus der Region Chicago. Seine Texte sind dafür bekannt, zusammenhangslos, assoziativ, gewaltfrei, unpolitisch und zufällig zu sein. Gerne auch einfach mal absurd. Und er ist dafür bekannt, seine Musik und Shows durch die Verwendung von handgemachten Flyern und Aufklebern, die in Automatenboxen in Chicago verstreut sind, zu promoten und seine Veröffentlichungen sogar persönlich auf der Straße zu verkaufen. So, sieht man auch nicht jeden Tag. Max Allison, unterwegs als Max, was sehr merkwürdig geschrieben wird, nämlich als M-U-K-Q-S, ist Teil der psychedelischen Band Good Will Smith. Er ist Mitbegründer und Manager von Haosu Mountain Records und außerdem Solokünstler, eben als Max. Meist ist er unter dem Pseudonym auch unterwegs und macht eine wilde Mischung aus Techno, Ambient, Tape Collage, Videospielmusik und vielen weiteren musikalischen Dingen. Die beiden, also Shakula, der Rapper, und Max Allison, der Produzent, haben sich nun einem weiteren Album gewidmet. Die beiden haben schon mal zusammengearbeitet 2019. Und haben nun Take Caution on the Beach aufgenommen. Das Ganze wurde sogar live aufgenommen, ohne Overdubs. Es ist eindeutig ein elektronisches Album. Es ist groove-orientiert und es ist herrlich, absurd, exzentrisch und originell. Und damit zurück zu Herrn Martinsen.
Ja, es ging ja sehr viel um Covid-19, auch auf diesem Album, also sehr zeitgenössisch das Ganze, sehr gegenwärtig, wenn man so möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Experte im amerikanischen Hip-Hop und alles, was damit so zu tun hat. Und ich kannte auch diese Künstler vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, das ist auch ein Metier, was mir relativ fremd ist, außer natürlich die großen Sachen, die man so kennt. Aber das hier scheint mir doch sehr speziell zu sein. Und ich habe auch mitbekommen, dass er wohl auch als Künstler durchaus mal durch die Straßen läuft und Flyer an Leute an Leute verteilt und sie damit dann zu dem abendlichen Konzert einlädt und solche Geschichten. Also da sehr basistechnisch unterwegs ist, sozusagen. Das ist natürlich alles sehr schön, aber natürlich auch sehr speziell. Und diese Texte, die man natürlich erstmal versucht, in irgendeiner Form zu entschlüsseln, und ich bin sicher, man kann das auch, wenn man irgendwie daherkommt, wo er herkommt, oder aus diesem Genre herkommt oder sich da besser auskennt oder wie auch immer, dann kann man da bestimmt auch die ein oder andere Referenz hören und sie zuordnen. Vor allem Referenzen gibt es ja noch und nöcher auf diesem Album. Da wird ja sehr viel Popkulturelles zitiert, so ist es ja nicht. Man muss es nur zuordnen können und da reicht es halt nicht, wenn man das Zitat kennt, sondern man muss das dann auch in Zusammenhang mit dem bringen, was er da so rüberbringen will, so er denn was rüberbringen will. So, also mal abgesehen davon, dass diese Musik elektronisch ist, ist sie natürlich auch hip-hoppig. Und da bin ich dann tatsächlich oder komme ich ein bisschen an meine Grenzen, weil ich mich in dem Genre tatsächlich nicht genug auskenne, als dass ich da eine sehr fundierte Aussage über Dinge machen kann, außer das, was ich schon gerade gesagt habe. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die handwerkliche Fähigkeit. Mir hat gefallen, wie das Ganze musikalisch aufgebaut wurde. Es ist ein handwerklich unheimlich gut gemachtes Album, sowohl was die Lyrik angeht, als auch was das Musikalische angeht. Da ist jemand ganz doll kreativ und scheint da auch neue Wege beschreiten zu wollen. Um das allerdings in Gänze einordnen zu können und in Gänze würdigen zu können, müsste ich mich mit diesem Genre, mit diesem ganzen Genre Hip-Hop wahrscheinlich sehr viel intensiver beschäftigen, als ich das bisher getan habe. So bleibt mir nur zu sagen, dass ich das als solches sehr spannend fand und das Ganze auch wirklich gerne gehört habe, aber eine Einschätzung und eine fundierte Meinung zu diesem Album mir leider aufgrund meiner nicht vorhandenen Kenntnisse nicht möglich ist.
Wo kommen wir denn da hin, wenn wir gar nichts mehr sagen zu Dingen, von denen wir keine Ahnung haben? Können wir ja gleich zumachen. Also
stimmt, jedenfalls. Auch wieder.
Ja, auch ich bin keine Hip-Hop-Expertin, aber was man definitiv hört, ist, dass Shakur da ein bisschen anders ist als all die Leute, die man sonst in den Charts vielleicht mit Hip-Hop hört. Denn so der ganze Flow seiner Verse ist merkwürdig. Es reimt sich auch nur hin und wieder und wenn er Lust drauf hat. Vieles ergibt wenig oder keinen Sinn. Da kommt dann das Absurde ins Spiel, was zum Teil auch sehr viel Spaß machen kann. Trotzdem bringt er, du hast es schon erwähnt, immer wieder auch aktuelle und wichtige Themen zur Sprache. Er spricht immer wieder auch über Themen wie zum Beispiel Gewaltfreiheit. Oder verschiedene politische Ereignisse. Immer wieder ist da aber auch eine Menge Nonsens drin, die im maximal vielleicht noch assoziativ funktioniert, aber oft auch vielleicht einfach mehr so eine Art sinnliche Erfahrung wird als eine intellektuelle oder lyrische Offenbarung. Aber es funktioniert so gut und es funktioniert auch sehr gut mit diesem Produzenten Max, denn der macht das Ganze auch tonlich wild. Da sind eine Menge Synthes auf dem Weg. Das ist sehr elektronisch, das ist sehr exzentrisch von oben bis unten. Es ist zeitweise geradezu lustig, wenn sie hin und her wechseln zwischen fast schon pathosgeladenem dick auftragen hinzu eher etwas minimalistisch betonten Stücken, die sehr viel mehr aus den Lines von Chakula bestehen. Und immer unterliegt dem Ganzen eigentlich eine ziemlich positive Message. Es ist immer irgendwie empowering, es ist immer sehr frei und künstlerisch und man kriegt das Gefühl, da drücken die beiden auch ihre jeweiligen Persönlichkeiten sehr viel mehr aus, als vielleicht das jemand machen würde, der ein bisschen abhängiger ist von seinem Label, wobei ich gar nicht mehr sagen kann, ob die das sind oder nicht, aber es klingt einfach nicht so. Es klingt alles sehr frei, kreativ und trotzdem ehrlich in gleichem Maße. Also nicht irgendwie gewollt für das Feuilleton kreativ, sondern ehrlich und von Herzen kommt. Und das macht sehr viel Spaß zu hören. Das, auch wenn man sich mit Hip-Hop nicht auskennt, das hier ist wirklich, das sind zwei Menschen, die das rauslassen irgendwie anscheinend, was in ihrem Kopf vorgeht. Und das macht Spaß zu hören und funktioniert sehr gut auf einer Aufnahme. Insofern, ja, ich kannte die beiden Künstler auch vorher nicht, war aber von einem Review, ich weiß gar nicht mehr, wo es stand, im Zweifel ist es immer irgendwie Musikexpress oder so, sehr angetan und dachte mir, was Neues kann nicht schaden, denn wer als exzentrisch und absurd und Nonsens gefeiert wird, der macht irgendwas richtig. Und insofern hat sich das sehr gelohnt, Take Caution on the Beach mal eine Chance zu geben.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass Menschen, die mehr Ahnung haben davon als ich, da auch wesentlich mehr tolle Dinge raushören können. Also da bin ich mir auch sicher.
Das glaube ich auch. Also glaube ich auch von mir. So. Ich habe es auch versucht, zwischendurch mal die Lyrics zu lesen. Tja, aber es ist vieles, selbst wenn er mit einzelnen Versen eine Menge sagen kann, spätestens wenn man anfängt, einen Song als Ganzes zu sehen, wird es wirklich schwierig. Auch so viel, also da ist viel so Selbstliebe und Freiheit und sei du selbst und so drin. Aber es ist auch so viel Surreales drin. Also man kann es auf jeden Fall nicht wörtlich nehmen, was auch immer er davon sich gibt. Vielleicht ist es dafür auch zu sehr manchmal Stream of Consciousness und wilde Assoziationen, aber die machen Spaß. Nun gut, das Album ist im Jahre 2021 erschienen. Damit wollen wir es auch bewerten.
Ja, das ist sehr schwierig für mich. Ich bin geneigt, aufgrund von Unwissenheit und Inkompetenz, diesem Album ein sehr schnelles Läuft zu geben.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, inklusive der Inkompetenz. Nein, also ich denke, ein Anwärter zum Album des Jahres wird es auch für mich nicht. Von daher ist ein sehr schnelles Läuft durchaus angebracht, denn es ist aus irgendeinem Grund ein unheimlich tolles, freies, kreatives Album.
Ja, das
Ja,
ist es
aber wir
wirklich.
hatten zu viel Gutes dieses Jahr und in die Reihen kann ich es dann doch nicht aufnehmen. Insofern, ja, ein Läuft ist da sehr passend. Wir haben gehört, Take Caution on the Beach von Shakula und Max und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir. Und weil wir heute mit zwei Alben auskommen, wir haben ja auch ausführlich über sie geredet, wir wenden uns direkt dem Whisky zu. Wir haben heute die letzte Instanz unserer Reihe über Smokehead. Die Marke Smokehead kennt ihr dann aus den letzten Sendungen schon, nämlich gehört sie zu einem unabhängigen Abfüller namens Ian McLeod, dem auch die Brennerei Glengoyne gehört. Und wir haben heute den Smokehead High Voltage dabei. Der wird seinem Namen auch gerecht, und zwar mit 58 Volumenprozenten. Das ist eine stolze Zahl. Der ist zwar gefärbt, aber nicht kühl gefiltert. Und damit können wir uns eigentlich nur darauf freuen, was er für einen wunderschönen Rauch für uns parat hält. Sehen wir mal.
Ja, ich weiß nicht, gefärbt hin oder her, ist es auf jeden Fall ein schönes Bernstein, nicht?
Ne? Ja. Eindeutig schönes Bernstein.
Ich wusste gar nicht, dass der gefärbt ist.
Ja, hat heute behauptet. Ich habe ihm einfach mal geglaubt.
Ah, okay.
Möglicherweise haben sie das geändert von Batch zu Batch. Das könnte natürlich sein.
Ja. Rauch?
Ja, jede Menge Rauch.
Süß.
Ja, von der Art und Weise, den Rauch finde ich noch schwer zu beschreiben im Moment, aber die Süße ist eher so Vanille, Karamell,
Ja.
Honig, so in die Richtung. Und es ist irgendwie frisch, ne? Es hat so was
Ja, fruchtiges.
Zitrusiges, fruchtiges.
Bisschen Seaside.
Oh ja, das ist so salzige Küste, das, ja. Passt natürlich schön zusammen mit dieser Frische.
Eiche nicht so, ne?
Nee, das stimmt.
Wahrscheinlich 3 Jahre und einen Tag alt.
Ja, aber also rauchig und torfig kann er auf jeden Fall. Ich finde, der kribbelt schon so ein bisschen in der Nase. Wahrscheinlich bei dem Alkohol auch jetzt, kein Wunder. Tja.
Ist aber schon ölig, ne? So ein bisschen oder butterig.
Butterig, ja.
Also von daher. Ja, sollen wir das Ganze mal probieren?
Sehr gerne.
Ja, dann. Slanchwa.
Slanchwa. Tja, also weiterhin rauchig und süß und salzig. Es ist schon sehr viel Rauch. Also der ganze Mundraum ist gleich von Rauch
Ja, total.
gefüllt.
Absolut. Und süß.
Ja, sehr intensiv, ne? Es kribbelt auf der Zunge. Ja.
Wärmt. Was hier oben in Flensburg völlig okay ist. Bei dir wahrscheinlich nicht so.
Nee, aber jetzt sind wir vielleicht auch schon wieder bei 23 Grad.
Bisschen salzig, ne?
Finde im Vergleich zur Nase auch so etwas nussig, so nussig-salzig. Tja, aber schon sehr, sehr stark, sehr rauchig. Und die Öligkeit auch im Geschmack, im Mundgefühl. Er hält ja schon nicht lange. Mit so einer gewissen Schärfe, so Richtung Ingwer oder ein bisschen Pfeffer. Vielleicht ist es auch einfach das Salz. Tja.
Jetzt muss das Ganze mal hier. Der hat ja 58 Alkoholvolumenprozente. Mal gucken, ein bisschen Wasser rein.
Also was übrig bleibt am Ende, ist die Süße. Der Rauch verschwindet so ein wenig. Aber jetzt bin ich neugierig. Was macht das Wasser?
Ist immer noch rauchig, ein bisschen würziger, ein bisschen fruchtiger, nicht mehr ganz so süß. Ist ja meistens, wenn man Wasser hinzufügt, dass er fruchtiger wird. Jetzt auch ein bisschen Eiche. Klar, weil der Alkohol nicht mehr so dominant ist, ne? Wesentlich weicher, aber wesentlich würziger. Also lange nicht mehr so süß, würziger, Rauch gleichbleibend, auch nicht mehr so fruchtig im Nachklang. Geht mehr so in die Richtung vom ersten, den wir hatten. Jetzt so mit Wasser.
Okay. Das ist ja nichts Schlechtes.
Also, ja, ist weicher, ihm geht aber die Süße ab. Jetzt auch ein bisschen fruchtiger auf der Zunge. Also, das ist jetzt ein bisschen zitrussiger. Dafür nicht mehr so süß. Also, ein bisschen salziger, ein bisschen zitroiger und ein bisschen würziger. Das sind so die Sachen, die mit dem Wasser jetzt übrig bleiben, so, oder die jetzt eben dominanter sind als ohne. Auch interessant. Sowas finde ich immer schön, wenn man da mit Wasser noch was anderes hinzufügen kann, dem Ganzen. Nachklang würde ich als lang bezeichnen wollen.
Ja, das ist ja ohne Wasser ja auch schon, also
Ja,
ganz
genau.
lang.
Ja, das ist okay. Auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern. Kommt jetzt auch ein bisschen auf den Preis an, den kenne ich jetzt natürlich wieder nicht.
Ich glaube, knapp 50 waren es.
Okay, 50. Ja, natürlich auch 58 Alkoholvolumenprozente, ne? Dass das dann ein bisschen teurer ist, ist ja klar. Aber für 50 € kriege ich natürlich auch einen Springbank 10. Ein Outback 10. Outback 10. Oder ein Port Charlotte 10. Talisker 10. Also solche Sachen bekommt man dafür schon, ne?
Ja, da hält der Vergleich dann nicht mehr stand.
Und das gleiche im Hause bekommt man, glaube ich, für 50 € auch schon eine ganze Menge. Also den Glengoyne, ich weiß gar nicht, boah, was der 18-Jährige kostet natürlich ein bisschen mehr, aber auch der 12-Jährige Glengoyne, der ist, glaube ich, nicht gefärbt und dafür ein bisschen kühl gefiltert, aber der kann auch mehr als dieser hier. Ist zwar nicht rauchig, aber trotz alledem, wenn ich jetzt mal in die rauchige Ecke gehe, dann gibt es da noch einen, den einen oder anderen mehr, den ich auch für weniger Geld, nehmen wir mal ganz einfach den Beaumont, den 12er, den kriegst du für unter 30 €.
Ja,
Gut, der
stimmt.
hat auch nur 40 Alkoholvolumenprozente, aber trotz alledem. Ist ja richtig, aber trotzdem, also da gibt es schon einiges. Aber bleiben wir mal ruhig bei den 46 oder mehr. Wir könnten auch noch den Talisker, wie hieß der dann nochmal? 57 Degrees North, glaube ich, hieß der. Der wird, glaube ich, auch nicht mehr hergestellt, leider. Aber der war wesentlich besser. Die ganzen Cask-Strength-Dinger, die es da so gibt. Ja, wie dem auch immer sei. Das ist schwierig. Ja.
Also irgendwie, ich weiß nicht, mit 3 Punkten tue ich mich schwer. Aber mehr als 4 kriegt er auch nicht.
Also ich fand den letzte Woche besser.
Ja, ich auch.
Und deswegen gibt es hier 3 Punkte von mir.
Wenn ich jetzt mich noch erinnern konnte, was ich letzte Woche verteilt habe.
Ich glaube 4 Punkte.
Ja, dann muss ich mich anschließen, weil der letzte Woche war definitiv besser. Von daher bekommt der High Voltage auch von mir 3 Punkte. Das heißt, den Smokehead High Voltage mussten wir beide bewerten mit 3 Punkten von Herrn Martinsen und 3 Punkten von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal auch wieder Musik und einen Single Malt.
So ist es. Wir werden unser Klavierkonzertwissen erweitern. Das war der Satz. Wir hören Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven diesmal, das zweite B, nach Brahms. Und wir hören das London Symphony Orchestra mit Christian Zimmermann und Simon Rattle. Unser zweites Album für nächste Woche ist Travis Scott mit Utopia. Und für alle, die uns nicht über OKW hören, gibt es dann ein Glen Scotia Double Cask.
So ist es. Und für alle, die sich wundern, warum Frau Eichler diesmal so merkwürdig klingt, ja, das ist der Technik geschuldet. 404 halt, nicht?
Sendung 404. Ich hätte mich auch gewundert, wenn da nicht irgendwas schief läuft.
Für die Leute, die uns schon seit 9 Jahren hören, wir sind ja mittlerweile 9 geworden vor ein paar Tagen, die können sich an diese Art von Klang erinnern, denn das hört sich wirklich genau an wie in der ersten Sendung. Genauso hört es sich an.
Oh nein, dabei war das so schlimm. Ja, um Gottes Willen. Na gut. Ich hoffe, ihr überlebt das. Nächste Woche wird es wieder gut, hoffentlich. Naja. Immerhin war es ein anderer Grund. Heute habe ich nicht Wasser über mein Setup gekippt, sondern es ist einfach mein Rechner zwischendurch abgestürzt. Weil, warum auch nicht? Oder nicht abgestürzt, sondern irgendwie hat sich entschlossen, Dinge zu beenden. Na gut.
Ja.
Wir hören uns wieder.
Genau, wir hören uns wieder. Dann in anderer Qualität. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.